dass wir alle Zeit beten und nicht ermatten sollen. Und das geht nur, ich meine, alle Zeit beten. Ich habe mal ein Wort bekommen, ja, von jemandem, der hat gesagt, hey, du bist ein Fürbitter. Und ich dachte, Hilfe. Weil für mich war Gebet oftmals trocken. Und ich dachte, nein, Fürbitter, nein, ich will doch lieber so ein Evangelist sein. Zeichen und Wunder, Hand auflegen, alle fallen um und boah, und die Leute bekehren sich in Scharen. Aber ein Fürbitter, oh nein. Aber dann plötzlich habe ich gedacht, interessant, die Bücher, die ich mir gekauft habe, die hauptsächlich die Bücher, die ich mir gekauft habe vorher, bevor ich dieses Wort bekommen habe, was waren das für Bücher? Nicht Evangelistenbücher, es waren Bücher über Fürbitte. Und ich habe sie gelesen und mein Herz hat gebrannt. Und dachte ich, interessant, vielleicht hat er doch recht. Aber einfach zu sagen, ich glaube, dass Gott uns in etwas hineinführen will, wo wir plötzlich alle Zeit beten und nicht ermatten können. Nicht sollen. Jesus sagt hier sollen. Aber ich glaube, er wird uns auch ein Feuer geben, eine Leidenschaft, wo wir merken, wow, wir können dranbleiben. Wir können dranbleiben. Ich habe gerade letztens, das muss ich euch ganz kurz erzählen, das war für mich so stark. Ich war an so einem Punkt, wo ich gemerkt habe, Herr, ich brauche deine Bestätigung. Ich brauche deine Bestätigung. Ich weiß nicht, oh, ich war völlig entmutigt. Ich habe gedacht, Herr, aber du hast mich doch berufen und ich glaube das, ich vertraue dir, aber ich brauche jetzt dein Wort. Ich schaue auf den Wecker und es ist 3:17 Uhr nachts. Und plötzlich, ich wusste, das ist Zephania. Ich wusste gleich, Zephania. Aber ich wusste nicht, was dort steht. Aber ich wusste, das ist Zephania 3:17. Und da heißt es, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Er jauchzt über dich mit Jubel. Und ich war gerade so dabei, in etwas Frust reinzukommen. Ich habe so auf mich geschaut, auf meinen Mangel, wo ich es wieder nicht gepackt habe, wo Gott mich berufen hat. Und ich dachte, Herr, du hast mich berufen, aber habe ich es jetzt vermasselt? Ich will dranbleiben. Und dann eben 3:17, Zephania, bang. Und er sagt, nein, ich bin in deiner Mitte, ich bin der Held, sagt Jesus, ich bin dein Held, ich rette dich und ich freue mich über dich in Fröhlichkeit. Weil ich war gerade dran, so in Verdammnis reinzukommen, ich war gerade dran, oh nein, ich habe so Masse, nein, irgendwie, ich habe zu wenig Eifer gehabt. Und er sagt, hey, ich freue mich über dich, ich freue mich über dich in Fröhlichkeit. Und dann heißt es noch, er schweigt in seiner Liebe, das heißt, ich glaube, eben, er schimpft nicht mit mir, nicht, er sagt nichts. Sondern er schaut mich an mit seinen Augen der Liebe. Da braucht man nicht mal Worte dazu. Er sagt, hey Bernhard, well done. Ich sehe auch selbst dein Unvermögen, aber du reichst es, du gibst es mir und ich habe Freude dran. Und das hat mich, und jauchzt noch über dich mit Jubel und plötzlich ist sein Schweigen weg, ja, weil Jubeln ist ja laut. Aber einfach zu sagen, aber plötzlich ist sein Wort so tief in mein Herz gefallen. Und da habe ich was, wir haben was erlebt irgendwo. Da kannst du nicht mehr. Und ich will nicht sagen, das war mein Erlebnis am Sonntagnacht, 3:17 Uhr. Aber ich bin dann runtergegangen, ich habe es dann gelesen, ich wollte Claudia nicht aufwecken oder so, wobei sie war auch wach, aber sie wollte dann wieder schlafen. Dann bin ich runter und dann bin ich rein ins Wort. Oder bin ich von der Stelle in andere Stellen rein und Gott ist mir so tief begegnet. Aber einfach zu sagen, unser Hunger, es braucht unseren Hunger, aber auch unser Wissen erwartet nur darauf, uns zu beschenken mit seinem Wort. Und eben, ich wusste nicht, was in Zephania steht, aber es war wie Klick, das war der Heilige Geist, der hat mir Zephania reingegeben. Einfach Zephania, klar, Zephania, easy, okay, wow. Nicht ein Gerichtswort, sondern ein Wort, wo er sagt, Bernhard, steh auf, ich bin mit dir. Ich bin der Held, ich gehe dir voran. Und ich weiß, ich glaube, das ist ein Wort für euch alle. Ich lese es nochmal vor. Und da heißt es noch in Vers 16, vorne dran heißt es, fürchte dich nicht, Zion. Und für Zion kann ich sagen, Bernhard, ich kann sagen, Claire, ich kann Claudia sagen, Konrad, Sandra, alle, Bella, Markus, jeder Einzelne, Martina. Marcel, ich sehe jetzt die Hinteren. Kurt, Diana, Julie. Er sagt, fürchte dich nicht, lass deine Hände nicht erschlaffen. Das ist, erschlaffen heißt, ich bin frustriert. Ich denke, hey, der Anspruch, Claudia hat es vorhin gesagt, der Anspruch ist so hoch, ich schaff's nicht. Und er sagt, nein, nein, lass ihn nicht erschlaffen. Der Herr, dein Gott, ich bin in deiner Mitte ein Held, der rettet, er freut sich über dich in Fröhlichkeit, er schweigt in seiner Liebe, er jauchzt über dich mit Jubel. Und das ermutigt uns, an die Quelle dran zu gehen. Immer wieder, warum? Weil es geht um diese Liebesbeziehung. Und dann plötzlich kommen wir in diese Worte auch, in diese radikalen Worte der Nachfolge von Matthäus. Und wir merken, es geht ja um eine Liebesbeziehung. Und Liebesbeziehung ist so radikal. So radikal. Im Hebräer, nee, im Jakobus heißt es, eifersüchtig sehnt er sich danach. Nach diesem Geist, den er in uns hineingelegt hat, mit Eifersucht. Und diese Eifersucht meint so wie ein Ehemann, der so eifersüchtig ist. Und es hat einer von denen auch geteacht. Und ich habe gesagt, jawohl, mir wird es nicht anders gehen. Er hat gesagt, meine Frau, wenn einer ihr zu nahe tritt, dann wird er diese Hand kennenlernen. Dann wird er diese Eifersucht kennenlernen. Dann wehe ihm. Und Gott ist ja nicht so. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Er ist ein verzehrendes Feuer. Er hat so eine Sehnsucht, so eine Eifersucht und sagt, ich will mit dir Gemeinschaft haben. Und wehe dem, der meine Kinder davon abhalten will, diese Sehnsucht zu haben und in diese Beziehung zu treten. Aber versteht ihr, es geht, dass unsere Herzen entzündet werden. Und plötzlich kann ich auch in diese radikale Nachfolge, in diese Worte hineingehen. Und ich weiß, es geht nur aus der Liebesbeziehung, kann ich radikal leben und kann ich stehen. Und er lädt uns ein dazu, in diese Liebesbeziehung hineinzutreten und sagt, dann kannst du wirklich bitten. Dann kannst du alle Zeit beten, weil Gebet ist diese enge Verbindung mit ihm. Und es kommt aus dem heraus, dass es lebendig ist, dass es frisches Wasser ist, jeden Tag neu. Und ich merke, ich kann gar nicht, ich muss jeden Tag neu gehen. Ein Tag ist so viel los, ich muss vorbereitet sein. Ich merke auch da, Gott lehrt mich noch Neues, ich habe noch nicht alles erfasst, aber er lehrt mich.
Könnt ihr noch? Ja. Ich hoffe, ihr spürt unser Herz in dem. Wir möchten, dass wir, keiner von uns, gerade so gerettet wird, wie durchs Feuer, wie es auch heißt im Hebräer, dass wir gerade so gerettet werden, sondern wir wollen, dass wir diese sind, die feststehen. Und gerade in den Zeiten des Platzregens, dass wir die sind, die stehen. Und dass wir die sind, die dann, wenn Jesus kommt, mit ihm zusammen regieren. Für wie viele Städte willst du gesetzt sein? Eine, fünf, zehn. Dass wir mit ihm zusammen regieren. Dass wir im tausendjährigen Reich eine Position haben. Das dürfen wir dürfen. Gott hat uns geschaffen, dass wir Positionen haben wollen dürfen. Das muss nur alles richtig fokussiert sein. Wenn wir den Fokus verlieren, wenn nicht Jesus das Zentrum ist, dann wird es schräg. Dann wollen wir unser Reich bauen. Aber Jesus will, dass wir groß sind. Er will das. Und wir wollen es auch. Und das ist unser Anliegen auch für diese Abende, eben, dass wir nicht einfach nur wie durchs Feuer durchgerettet werden und es gerade so einen Himmel schaffen, sondern dass wir groß sind. Dass wir groß sind. Das hat nichts mit Stolz zu tun. Ich möchte abschließen mit der Seligpreisung. Selig. Was heißt selig? Könnt ihr mir da vielleicht ein paar Worte geben, was selig bedeutet? Gesegnet? Glücklich? Ruft einfach rein. Die ganze Fülle haben von Gott. Im Frieden Gottes sein, komplett sein, alles inklusive. Meiner Übersetzung heißt es glückselig. Also glücklicher als glücklich. Glücklich, nein, eben nicht nur glücklich, glückselig. Also alles, wirklich alles. Das bedeutet, wirklich glücklich zu sein, erfüllt zu sein auf jeder Ebene in unserem Leben. Das sind die Absichten Gottes für dein Leben. Dass du glücklich sein darfst, dass du erfüllt sein darfst. Und wir, unser natürlicher Mensch, wir glauben, Glück, glücklich sein, das hängt mit unseren Umständen zusammen. Wenn ich Geld habe, wenn ich einen guten Job habe, dann kann ich glücklich sein. Jesus sagt, nein. Es ist ein ganz anderes Reich. Glücklich, wirklich tief erfüllt können wir sein, wenn wir aus dieser Beziehung heraus seine Worte hören und tun. Er sagt, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Geistlich Armen, das sind wir, die nicht alles im Griff haben, die sagen, Herr, hier bin ich, Hilfe, ich bin so arm, ich brauche dich so sehr, ich schaff's nicht allein, ich kann's nicht, ich brauche dich. Er sagt, wenn wir diese Haltung haben, diese geistlichen Armut, wo wir wissen, wir sind geistlich arm in uns selber, dann bist du glücklich, weil ich werde dich erfüllen. Dann ist das Himmelreich. Ich gebe dir alles, wenn du mit dieser Haltung, mit diesen leeren Händen vor mich kommst. Dann kannst du dich glücklich nennen, weil ich werde dich erfüllen. Ich gehe kurz durch. Sag, glücklich sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. So ein Widerspruch. Glücklich sind die Trauernden. Die Weinenden. Aber hier geht es darum, dass wenn wir trauern, wenn wir desperate, verzweifelt sind nach mehr, dass wir nicht zufrieden sind, wie wir es haben, sondern wir wollen mehr. Wir heulen über unseren Zustand. Sagen, Herr, hier bin ich. Traurig. Ich will mehr von dir. Verzweifelt sein. Nach diesem extremen, oder was haben wir gesagt, radikalem Lebensstil, radikaler Hingabe. Weil ich bin so verzweifelt, ich brauche mehr von dir. Herr, ich könnte heulen, ich brauche mehr von dir. Und das gibt mir den Kick, radikal ihn zu suchen und nachzufolgen, weil ich weiß, ich brauche ihn. Ihr sollt getröstet werden. Ich werde euch begegnen. Wisst ihr, als wir von Kansas City, ich will immer sagen Kensington Temple, als wir von Kansas City zurückkamen, ich habe das erzählt, als ich im Gottesdienst hier gepredigt habe, wo ich zu Gott gesagt habe, Herr, ich bin irgendwie gar nicht verzweifelt. Mir geht es ja so gut und es stimmt alles herum, mir fehlt eine Verzweiflung. Und dann hat Gott zu mir gesagt, darf ich dich verzweifeln machen? Und dann habe ich das Gebet abgebrochen. Und dann habe ich Tage gebraucht und habe dann schlussendlich gesagt, hat Gott mir einfach mit seiner Liebe, ist er mir begegnet. Und hat gesagt, es geht nicht darum, dass ich dir irgendwie etwas Böses tun will. Das sind ja dann oftmals unsere Gedanken. Sagt, nein, sondern es geht darum, dass ich dir mehr geben will. Und dann habe ich gesagt, ja, Herr. Und als wir zurückkamen, also eben diesen Prozess, wo ich durchgegangen bin, wo ich schlussendlich ja dazu sagen konnte, sagt, ja, Herr, du darfst mich verzweifeln machen. Und als wir zurückgekommen sind, ging es keine Woche. Und ich hatte so Rückenschmerzen, dass ich nicht mehr gehen konnte. Ich bin auf allen Vieren bei uns durchs Haus geschlichen. Und ich bin im Bett gelegen und habe gesagt, Herr, ich bin so verzweifelt. Und Gott ist mir so begegnet. Ich konnte etwa 3 Wochen nichts anderes machen, fast, als liegen. Ich hatte alle Zeit der Welt, Gott zu suchen und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und es wurde zu einer so kostbaren Zeit. Und das ist das auch. Glücklich sind die Trauernden. Das liegt manchmal nahe zusammen. Wo wir Leid erleben in unserem Leben, wo wir trauern, aber wo Gott uns so begegnet. Weil wir verzweifelt werden nach ihm. Natürlich, ich hätte auch anders reagieren können. Ich hätte mich auch auflehnen können und sagen können, Gott, warum lässt du jetzt das zu nach so einer gesegneten Zeit? Das kann doch jetzt nicht sein. Und es hängt immer mit unseren Entscheidungen ab. Ich habe ja gesagt und ich habe ihn in dieser Zeit gesucht, wie kaum je zuvor. Und wisst ihr, Dinge, die ich dachte, das ist notwendig, das muss gemacht werden, konnte einfach nicht gemacht werden. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie meine Prioritäten verschoben waren. Weil ich konnte sie einfach nicht machen, aber das Leben ging trotzdem. Obwohl das Haus jetzt nicht picobello war. Und obwohl ich ein paar Äpfel wegschmeißen musste, weil ich nicht backen konnte. Versteht ihr? Hätte ich laufen können, dann hätte ich keine Zeit gehabt für Gott. Ich bringe es jetzt zu 2 Extremen, aber versteht ihr, was ich sagen will? Weil plötzlich sind ja alle Sachen so wichtig, die wir erledigen müssen im Alltag und plötzlich kannst du nicht mehr. Und dann merkst du irgendwie, dass die Prioritäten halt schon ein bisschen verschoben sind. Und dass die Welt sich weiterdreht und das Leben weitergeht. Auch wenn Dinge, die ich denke, sie sind wichtig, nicht mache. Und mir Zeit nehme für das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Das möchte ich einfach nochmal betonen. Das ist mir für den heutigen Abend eigentlich der Schlüssel. Das ist das Wichtigste. Dass wir unser Leben richtig Prioritäten setzen. Dass wir mit unserer Zeit richtig umgehen. Bergpredigt redet auch noch über Finanzen, kommen wir auch noch drauf. Das ist auch ein wichtiger Punkt in der Bergpredigt, wie wir mit unseren Finanzen umgehen. Aber Zeit auch. Und für heute Abend ist mir einfach auf dem Herzen, kann das nicht genug betonen. Wenn du Jesus an erste Stelle in deinem Leben willst, dann gib ihm die erste Stelle. Glückselig sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Das ist wieder dieser Hunger nach Breakthrough. Dieser Hunger nach mehr. Dieser Hunger nach der Gerechtigkeit, dass Gottes Herrschaft in mir sichtbar ist. Seine Gerechtigkeit auf dieser Erde. Dass er in meinem Leben verherrlicht wird. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wandeln in einer Barmherzigkeit, im Englischen heißt es auch Meekness, Sanftmut. Es ist nicht mein Reich bauen, nicht herrschen, nicht ich, sondern mit meiner Barmherzigkeit miteinander. Glückselig sind die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Ich meine, das ist ein ganzes Gebiet, wo wir vielleicht auch nochmal in den nächsten Malen draufkommen, reines Herzen sein, Reinheit. Das ist ein extrem wichtiger Punkt auch in der Bergpredigt, Reinheit. Mit was füllen wir unsere Augen? Das ist eben das, von was sind wir fasziniert. Wenn wir nicht von Gott fasziniert sind, meine Lieben, dann brauchen wir etwas anderes, um uns faszinieren, weil wir sind geschaffen, dass wir fasziniert sein wollen. Und wenn wir uns nicht von Gott faszinieren lassen, dann suchen wir andere Dinge, die uns faszinieren. Und da manchmal auch Dinge, die nicht rein sind. Pornografie. Ich meine, das ist heute ein Riesending, auch unter Christen. Aber glücklich, erfüllt, ausgefüllt, zufrieden können wir sein, wenn wir von Gott fasziniert sind. Wenn wir rein sind. Wenn wir reines Herzen sind. Kommen wir vermutlich auch nochmal, wir haben noch viel zu tun in den nächsten 3 Malen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Söhne heißen. Also das heißt friedfertig, auch im Umgang miteinander. Wo reden wir negativ übereinander? Wo lassen wir Streit und weiß ich was alles in unserer Mitte zu? Oder wo sind wir friedfertig? Wo lassen wir uns von Gott gebrauchen, als Friedenstifter zu sein? Oder wo sind wir negativ übereinander? Ist auch ein Riesengebiet in der Bergpredigt. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Glücklich sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Auch hier wieder ein völliger Widerspruch. Glücklich, wenn wir verfolgt werden. Aber auch das Gegenteil ist, dass wir uns immer anpassen und uns verstecken und uns um Sachen rumrängen oder ob wir gerade stehen. Und auch wenn es Spott bringt. Und ich meine, in Kansas City, Mike Bickle, der lehrt das ganz klar. Er sagt, wo er angefangen hat, diesen Lebensstil zu leben, auch wirklich das Erste in seinem Leben als erster Punkt zu setzen. Das haben viele in seinem Umfeld nicht geschätzt. Sie sagen nicht verstanden und nicht geschätzt. Weil du musst plötzlich Prioritäten in deinem Leben anfangen umzustellen und das kann auch Auswirkungen auf Beziehungen haben. Es kann Auswirkungen auf soziales Leben haben. Mike Bickle, der nimmt, weil er einfach weiß, dass Gott ihn dafür berufen hat, der nimmt keine auswärtigen Dienste mehr an. Der reist nicht mehr rum seit Jahren. Weil er sagt, ich will, dass in meinem Leben das Wichtigste ist. Und ich will Zeit haben, im Wort zu studieren und Gott zu suchen. Und einmal im Monat. Einmal. Und er sagt, er könnte rund ums ganze Jahr unterwegs sein. Es ist auch eine Berufungssache. Das ist jetzt nicht, dass das jeder machen muss. Es ist eine Berufungssache. Aber einfach dem treu zu sein. Und was ich damit sagen will, ist, dass wenn wir einen radikalen Lebensstil leben wollen, dann kann es sein, dass wir hier und da auch anecken. Es ist jetzt ungeschützt in die Runde gesagt, weil wir leben in Gemeinschaft und den anderen höher achten als uns selber. Das ist alles das Fundament im Ganzen. Und trotzdem, wenn ich in meinem Leben anfange, Prioritäten umzustellen, kann es sein, dass ich hier und da Nein sagen muss, dass ich einfach diese Dinge, die dazugehören. Und dann kann es sein, dass da gewisses Unverständnis uns entgegenkommt. Das ist jetzt einfach ein Punkt, aber generell, dass wir einfach aufstehen für die Wahrheit, dass wir uns nicht schämen, dass wir gerade stehen, auch wenn wir ausgelacht werden, auch wenn wir nicht verstanden werden von Ungläubigen oder von Ungläubigen, aber dass wir einfach gerade stehen und sagen, ich will mein Haus auf dem Felsen bauen.
Ich wollte nur noch ergänzen, es gibt Pflichten, da können wir nicht einfach sagen, okay, vergiss es. Und da einfach auch, ich meine, ich kann nicht sagen, okay, unser Haushalt, der kann einfach jetzt, es kann alles verfaulen, ja. Aber Gott gibt ihm dem Gnade, ja. Oder können wir zusätzliche Zeiten finden? Und das merke ich auch als Ehemann. Ich kann nicht sagen, ja, Claudia, jetzt musst du alles machen, sondern auch da wirklich unterstützen und mit anpacken. Sonst ziehe ich mich irgendwie aus Pflichten heraus und komme dann in einen religiösen Lebensstil. Und das will Gott nicht. Gott will nicht, sondern dann begegnet er uns umso mehr. Das habe ich dann schon gemerkt, wo ich gesagt habe, jawohl, ich diene. Ich wäre jetzt gern irgendwie in meinem Kämmerlein, aber jetzt diene ich. Und Gott ist mir so begegnet während dem Dienen. Ich wollte noch etwas anderes ergänzen. Als ich euch diese Stelle von Zephania vorgelesen habe, danach, als ich hier hingesessen bin, hat Gott etwas zu mir gesagt und hat gesagt, Bernhard, es ist schon schön, wenn du das denen sagst. Ja, und das ist natürlich eine Stelle für jeden persönlich. Aber eigentlich musst du ihnen noch sagen, ich möchte sie auch ganz persönlich an diese Stellen führen, wo ich ganz, ganz persönlich zu ihnen spreche. Und das habe ich einfach gemerkt, das muss ich euch sagen. Sonst sage ich, hey, diese Stelle ist auch für euch. Und das glaube ich, das habe ich auch nicht einfach nur so gesagt, weil ich dachte, aber ich habe einfach gemerkt, er sagt, hey, geht an diese Stellen. Geht wirklich mit diesem Hunger dran. Und ich habe, ja, so viele, es gibt so viele Möglichkeiten. Nehmt das Wort, schlagt die Bibel auf, sagt, Herr, ich habe es auch, letztens ist mir passiert, es war umgekehrt sogar die Bibel und ich habe gesagt, Herr, ich brauche jetzt dein Wort, habe aufgeschlagen, gedreht und es zack, es war das Wort. Da gibt es nur eine Bibelstelle, soweit ich weiß, in der ganzen Bibel und es war das Wort, wo ich genau gebraucht habe. Und es war so stark und so will Gott zu euch reden, weil er freut sich über euch, er hat Sehnsucht nach euch, er will zu euch reden und nicht wir sind die Messenger, die Vermittler dieses Wortes zu euch. Auch mit der Bergpredigt sagt, was meinst du damit? Was Claudia jetzt gesagt hat, glückselig die Sanftmütigen. Wo geht das um mein Herz? Wo, Herr, was macht mein Herz sanftmütig? Was bedeutet das? Wie hast du gelebt? Weil Jesus ist unser Vorbild in dem. Der hat das alles ausgelebt. Und da einfach in diesen Dialog hineinzukommen. Und das wollen wir eigentlich in dieser Zeit hier, dass ihr wirklich tiefer geht, dass ihr an die Quelle geht. Nicht, dass wir sagen, okay, jetzt haben wir ein schönes Seminar, 4-mal treffen wir uns und dann ist das Seminar vorbei und dann kommt das nächste Seminar. Und dann ist es wieder vorbei und dann wieder. Nein, sondern eben, dass wir alle, und das spreche ich auch zu mir, nicht nur zu euch, sondern genauso auch zu mir, dass wir alle dran gehen, in diesem Wort zu forschen, in dieser Beziehung weiter zu wachsen und reif zu werden und zu stehen und auf diesem Fundament, auf diesem Felsen gegründet zu sein. Das ist die Absicht Gottes für jeden von uns und nicht nur für irgendwelche Leiter, für irgendwelche Pastoren, weil wir haben so viele prophetische Worte gehört über die Endzeit, wo es diese Männer und Frauen Gottes gibt, ohne Namen. Und das heißt, doch, mit jedem Namen von uns, wir alle, aber nicht diese einzelnen großen Namen. Und Gott sei Dank für diese Männer und Frauen Gottes, wo wir so viel lernen können. Aber auch sie haben ihren Preis bezahlt in dieser Liebesbeziehung und in dieser Zeit mit Gott durchzubrechen. Und schlussendlich gibt es uns einen Vorgeschmack, jawohl, ich will genauso. Ich will durchbrechen, weil das ist unsere Berufung, auch in dieser Zeit, wo Gott sagt, es ist nicht für Einzelne, sondern es ist für alle, dass der Leib Jesu in diese volle Reife durchbricht.
Ich möchte noch kurz etwas zu dem ergänzen, was er gesagt hat. Also mit Bibel aufschlagen, so redet Gott nicht zu mir. Einfach, ja, nicht, dass ihr frustriert seid, wenn ihr jetzt heimgeht und eure Bibel aufschlägt und es redet nicht so zu euch. Ich meine, Bernhard, er erlebt das immer, wirklich. Also ganz oft, dass Gott so zu ihm redet. Und wenn ich das probiere, bei mir funktioniert es nicht. Zu mir redet Gott ganz anders. Wenn ich Bibelstudium mache, wenn ich fortwährend lese, plötzlich kommt ein Vers und ich weiß, der ist für mich. Also einfach.
Weißt du, Gott musste zu mir reden, weil ich habe zu wenig Bibelstudium gemacht. Also musste er so reden, einfach mit schnell aufschlagen. Jetzt fängt er an, auch mit Bibelstudium zu reden, weil ich habe angefangen, tiefer Bibelstudium zu machen.
Nein, einfach um euch zu sagen, Gott hat individuelle Wege mit euch. Er hat einen Weg, wie er mit dir kommunizieren will. Wie ich auch vorher gesagt habe, für mich ist Beten am besten mit Aufschreiben. Für dich ist es vielleicht etwas ganz anderes. Aber nimm einfach das, wie Gott mit dir kommunizieren will und geh da drin und nimm dir Raum und Zeit dafür. Es juckt mich jetzt einfach da, nach meinen Kommentar oder meinen Senf zu geben. Ich fand das so interessant, diese zwei Extreme, die Sie jetzt eigentlich darstellen, eben zwischen dem, der, und das ist im Leib Christi so, der sehr strukturiert ist, also der Bibelstudium hat oder der Tag für Tag durch diese Studien geht, und der andere, der einfach völlig chaotisch die Bibel öffnet und zack. Und ich denke, ich merke, ich bin irgendwo in der Mitte. Und ich möchte euch einfach wirklich ermutigen, Gott spricht so individuell zu jedem. Und was mir jetzt in letzter Zeit oft geschehen ist, und ich weiß nicht, soll ich das weitergeben soll, aber vielleicht hilft das jemandem. Eben, ich bin so in der Mitte, ich bin manchmal auch ein bisschen chaotisch und merke, wo bin ich jetzt in der Bibel lese? Wo war ich gestern? Herr, was soll ich lesen? Was soll ich? Und manchmal merke ich dann, dass ich fast Zeit verschwende, mit dem zu überlegen, was soll ich jetzt heute Morgen lesen? Weil ich eben nicht diese strukturierte immer bin. Und dann hat mir geholfen, schon seit einiger Zeit, dass ich beginne zu sagen, okay, heute ist zum Beispiel der 12. September. Und dann fange ich an, die 12. Kapitel zu lesen, und ich fing an im 1. Buch Moses 12, 2. Buch Moses 12, und das war so spannend. Oder plötzlich habe ich das irgendwo in der Mitte gemacht, einmal bei den Propheten, 12. Kapitel, nächste Propheten, 12. Und einfach, ich will sagen, und Gott hat so gewaltig zu mir geredet mit dieser Methode. Also einfach zum Sagen, Gott ist so kreativ, aber lass dich nicht binden durch irgendetwas, wo du denkst, oh, ich muss es jetzt so und so machen, oder oh, jetzt habe ich es verpasst, das Schema. Dann steig irgendwo in der Mitte ein. Aber wichtig ist, geh einfach im Glauben dran. Und Gott wird zu dir reden. Wichtig ist, dass wir das Wort nehmen. Und dann noch etwas, darf ich noch ganz kurz etwas sagen. Wegen dem, was Sie auch gesagt haben von Prioritäten setzen. Ich staune einfach immer wieder, wie bei Gott ein anderes Zahlensystem herrscht oder eine andere Mathematik herrscht als bei uns. Und ich bin nicht gut in Mathematik, und vielleicht hilft das. Ich bin nicht jemand, der sehr berechnend ist. Aber manchmal kommt es schon so, dass ich am Morgen denke, wow, was ich heute alles noch tun muss. Und dann fange ich an zu bippen und beben und denke, wie komme ich da durch? Aber ich kann euch sagen, jedes Mal, wenn ich mich entschieden habe, ist mir egal. Jetzt gehe ich zuerst in das Wort und schließe meine Tür. Wie es sagt, schließe deine Tür. Und das ist dann oft diese Tür, die ich schließen muss, die mir sagen will, was ich noch alles tun muss und dass ich dann nicht fertig werde. Und dann mache ich einfach zu und sage, hey, und jetzt nehme ich mir die Zeit. Natürlich, ich weiß, das geht nicht, wenn du um 8 Uhr an der Arbeit sein musst. Ich verstehe das. Aber es geht in dem Sinn, dass ich sage, und jetzt stehe ich halt zur Zeit auf, dass ich mir diese Zeit nehme. Und ich habe immer gestaunt dann am Ende des Tages oder Mitte des Tages, wo ich sagte, wow, es ist 3 Uhr nachmittags und ich habe schon so viel erledigt. Wie kommt das? Und dabei habe ich am Morgen so viel Zeit genommen für den Herrn. Und das ist eben das, wo einfach Gottes Mathematik anders ist als unsere menschliche. Und mit dem dürfen wir rechnen. Ich glaube, Gott kann unsere Zeit strecken. Aber eben, wir müssen beginnen mit dieser Priorität.
Also ich habe hier was ausprobiert heute Nachmittag und habe so den Livestream vom Gebetshaus, weil Silvia das gesagt hat, wenn man um 8 arbeiten muss. Und da habe ich den Livestream eingeklinkt und sie haben dann gerade gebetet, es war morgens um 6 dort. Und dann haben sie gerade gebetet, die ganzen Businessleute, die am 8 Uhr dann arbeiten müssen, sind meistens von 6 bis 8 dort. Und dann, was ist das Hauptthema, diese 2 Stunden? Da wird für die Wirtschaft gebetet. Da wird für die verschiedenen Firmen gebetet. Und das ist so stark, einfach zu sehen. Die nehmen sich Zeit. Und wahrscheinlich haben diese Wirtschafts-Business-Leute sich vor noch eine Stunde für das persönliche Bibelstudium auch noch genommen. Ja? Und dann nehmen sie sich diese Zeit, auch da zu beten, und dann gehen sie raus. Und ich glaube, das sind Schlüssel, wo Gott uns gibt, auch für die Zukunft, wo wir auch im Business wieder mitrennen können. weil wir von Gott, ich weiß gar nicht, ich glaube, Ezekiel hat das irgendwie auch gesagt noch, dass Gott uns so übernatürlich auch Sachen gibt, wo wir plötzlich Schlüssel bekommen, wie wir Businesses starten können. Übernatürlich in verschiedene Sachen, wo Nöte da sind, Bedürfnisse da sind und Gott macht Klick und wir haben es und wir entwickeln Sachen, aber das ist übernatürlich. Und Gott will uns in neue Ebenen hineinbringen. Also Gebet.
Und wir wollen das wirklich nicht, ich hoffe, dass das nicht rübergekommen ist als Druck, wir müssen jetzt eine Stunde oder zwei Stunden am Tag Zeit nehmen, überhaupt nicht, sondern es ist einfach eine Sehnsucht Gottes da an uns. Er sagt, hey, ich habe mehr für dich. Und komm ans Wichtigste.
Und dann denke ich, ist es gut, dass wir ganz ehrlich sind und auch sagen, Herr, du hast die Sehnsucht, lass mich diese Sehnsucht spüren. Weil das ist so der Punkt, sonst renne ich immer wieder, ich streng mich an, sondern dann setze ich mich einfach hin und sage, okay, ich will durchbrechen, ich will diese Sehnsucht spüren, ich brauche das. Zeig mir deine Wahrheit, zeig mir das, wie du über mich denkst und wie du mich ziehst. Und ich denke, das ist das, wo Gott heute Abend auch wie noch tun will.
Also zum Schluss jetzt, aber als wir am ersten Tag in Kansas City waren, ist uns ein Mann begegnet und er hat uns erzählt, er ist im Café draußen gesessen, es war etwa 8 Uhr morgens, wir hatten dort unser erstes Treffen, hat er uns gesagt, ja, er war von 4 Uhr bis 6 Uhr, also er hat jetzt das nicht, um sich darzustellen, sondern einfach so ein Gespräch, wo wir gefragt haben, was er macht, hat er gesagt, ja, von 4 bis 6 war er im Gebet und dann von 6 bis 8 war er im Prayer Room hier und jetzt geht er zur Arbeit. Haben wir gedacht, ja, das ist ein bisschen verrückter. Ich meine, von 4 bis 6 in dem Gebetsraum, von 6 bis 8 in dem Gebetsraum und jetzt geht er zur Arbeit. Ja, das ist ein bisschen extremer. Das war so unser erster Eindruck so von dem, wo wir dort begegnet sind. Und dann am Schluss, plötzlich haben wir das angefangen zu verstehen. Ja.
Wir haben ihn jeden Tag gesehen.
Den Mann.
Wir haben ihn zwar immer getroffen, dann beim Kaffee trinken, nachdem er schon 3 oder 4 Stunden gebetet hat.
Wo wir dann erst gekommen sind um 8. Nein, aber plötzlich haben wir das angefangen zu verstehen. Ich sage, ja, es gibt wirklich eine Dimension, wo wir noch nicht verstehen. Aber es gibt einfach mehr. Und wenn du da mal ein bisschen davon gemerkt hast und geschmeckt hast, dann erweckt das in dir so einen Hunger nach mehr, nach immer mehr, nach immer mehr. Und das hoffen wir das heute Abend ein bisschen in uns anfachen konnten, diesen Hunger nach mehr. Und lest doch, nehmt euch doch diese Woche Zeit, mal die Seligpreisungen wirklich nochmal nachzulesen. Ich habe das ganz oberflächlich angeschnitten und durch die Bergpredigt zu gehen. Lest doch mal die Bergpredigt durch, die 3 Kapitel bis nächsten Mittwoch und lasst vielleicht auch schon zu euch reden von einigen Passagen oder fragt Gott, was er sagen will. Einfach geht doch das mal durch während dieser Woche und wir werden dann nächste Woche ein spezifisches Thema dann noch rauspicken.
Wir beten, hä? Halleluja. Es tut so gut, einfach zu wissen, dass du nicht einfach nur diese Worte auch gelehrt hast, die Prinzipien sind, wo du sagst, wer diese Worte tut, der baut sein Haus auf den Felsen und uns dann alleine gelassen hast, sondern du bist hier. Du hast den Tröster, den Helfer, den Lehrer, den Beistand geschickt. Und Heiliger Geist, wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen das, dass du uns zuallererst wirklich in diese Liebesbeziehung hineinführst, dass du uns hineinführst, in diese Freundschaft mit Jesus hinein, in diese innige Freundschaft, die unser Fundament ist, wo es nicht um Buchstaben geht, sondern wo es um Freundschaft geht, wo du sagst, ihr seid meine Freunde, ihr seid meine Freunde, ihr seid nicht länger Sklaven, sondern ihr seid meine Freunde, weil ich euch alles kundgetan habe, was ich vom Vater gehört habe. Und ich bete, Herr, dass diese tiefe Freundschaft einfach jetzt in unsere Herzen fällt. Bete, dass du uns einfach das neu offenbarst, wie du eine Sehnsucht nach uns hast. Diese Liebesbeziehung, dass diese Worte, Worte des Werbens sind nach unseren Herzen, nach unserem ganzen Sein, Herr. Bete, Herr, dass du jeden von uns ziehst, Herr. Und wenn wir weitergehen, viele leben in dem schon, manche sagen, jawohl, ich möchte das neu wieder nehmen und aufstehen und ihn suchen, auch im Wort suchen. Und ich bete, Herr, dafür, dass dieses Wort lebendig wird. Ich bete, dass jede Blockade auch weggeht und jede Lüge auch vom Feind, ich schaff's nicht, ich kann's nicht, jede Frustration weggeht, auch aus negativen Erfahrungen heraus, aus trockenen Zeiten. Und trockene Zeiten kommen immer wieder, aber du bist die lebendige Quelle, Herr. Und ich bete einfach jetzt für jeden, einfach auch in dieser Woche für Durchbrüche, in dieser persönlichen Kämmerleinzeit. Ich bete, Herr, dass du wartest schon. Ich spüre, wie Gott sagt, wie Jesus sagt, ich warte schon in deinem persönlichen Kämmerchen. Ich warte schon auf dich. Ich habe Sehnsucht nach dir. Und ich will dich erfrischen mit meinem Wort. Ich will dir begegnen. Weil das ist der Kuss meines Mundes. Es ist mein Wort. Danke, Jesus, dafür. Und danke, dass du uns weiter lehrst und auch mit deinem Wort umgestaltest, Herr. Danke dafür. Ich segne euch im Namen Jesu. Amen.